Herzlich willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Und an diesem strahlend sonnigen Herbsttag nehme ich mir endlich die Zeit, Ihnen das Interview mit dem italienischen Philosophen und Politiker Rocco Buttiglione zu präsentieren. Im zweiten und dritten Kabinett von Silvio Berlusconi war Rocco Buttiglione Europaminister und Kulturminister. Von Mai 2008 bis März 2013 amtierte er zudem als einer von vier Vizepräsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer. Einigen von uns dürfte auch noch Rocco Buttiglione durch eine ziemlich unrühmliche Aktion des Europaparlaments in Erinnerung sein. Der designierte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hatte 2004 Rocco Buttiglione in sein Team berufen. Dieser sollte das Justiz- und Innenressort übernehmen. Aber an dieser Wahl entzündete sich der Widerstand des Parlaments. Man warf Buttiglione vor, er habe ein konservatives Familienbild. So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, immerhin ist er verheiratet und hat vier Kinder. Aber Buttiglione verzichtete schließlich auf den Job. Offensichtlich reicht es aus, wenn man ein solches Familienverhältnis vorzuweisen hat, und machte so den Weg frei für Barrosos Kommissionspräsidentschaft. Das hat damals für ziemlichen Aufruhr gesorgt, unter anderem auch, weil klar war, dass Buttiglione nicht nur ein Freund der traditionellen Familie ist, sondern auch ein Freund des Lebens. Im Juni diesen Jahres wurde Buttiglione im österreichischen Zisterzienserstift Heiligenkreuz mit dem Thomas-Morus-Preis ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird vom Alten Orden vom St. Georg an Persönlichkeiten verliehen, die im Sinne des heiligen Thomas Morus nicht der Macht, sondern dem Ideal der Gerechtigkeit dienen. Und diese Episode aus seiner Zeit als EU-Politiker macht das, wie ich finde, auf sehr schöne Weise deutlich. Statt nach der Macht zu streben und seine Interessen und seine Überzeugungen zu verleugnen, verzichtet er eben darauf und diente weiterhin der Gerechtigkeit. Als Laudator dankte der Primas von Ungarn und Erzbischof von Esztergom Budapest, Kardinal Peter Erdő. Er bedankte sich insbesondere bei Buttiglione für sein christliches Bekenntnis und für seine Konsequenz. Um ein guter Berater des souveränen Volkes zu sein, darf ein Staatsmann sich nicht fürchten, gegen den Strom zu schwimmen. So zitierte Erdő den Italiener. Es steckt viel Wahrheit in dieser Aussage. Keine der großen Reformen in der Politik hätte jemals durchgezogen werden können, wenn zuvor die Meinungsforschungsinstitute befragt worden wären. Ich habe Rocco Buttiglione im Sommer in Höchenschwand im Schwarzwald getroffen, wo er bei der Gustav-Siewert-Akademie einen spannenden Vortrag zum Utopiegedanken gehalten hat. Aber wie bereits vorher schon gesagt, und das ist auch der Grund, warum ich so gerne mit ihm reden wollte, Buttiglione war auch schon immer ein sehr beherzter Verteidiger des Rechts auf Leben. Zwei Zitate von ihm mögen das verdeutlichen. Über Frauen, die ihre Kinder bekommen haben in schwierigen Zeiten, in einem Schwangerschaftskonflikt: Das sind die Heldinnen unserer Zeit. Abtreibung ist so einfach. Wenn eine Frau das Kind allein behält und erzieht, hat ihre Haltung großen moralischen Wert. So Buttiglione über alleinerziehende Mütter in der Zeitung Die Welt am 5. November 2004. Und etwa ein Jahr später, am 18. August in der Wochenzeitung Die Zeit, gab es ein Streitgespräch zwischen Buttiglione und Wolfgang Thierse. Und in diesem Streitgespräch sagte Buttiglione: Manchmal spricht man über die Abtreibung, als ob keine Opfer da wären oder als ob nur die Frauen die Opfer einer verneinten Abtreibung werden könnten. Aber es gibt immer ein Kind. Dieses Leben wird im Falle einer Abtreibung geopfert. Ich finde es sehr schön, dass Rocco Buttiglione beide Seiten in den Blick nimmt. Wie gesagt, er ist selbst Vater von vier Kindern und er weiß daher sehr genau, was Frauen, die Mütter sind, leisten. Darüber und über neue Formen der Familie und die Art und Weise, wie Giorgia Meloni, die Regierungschefin in Italien, Familien im Moment in den Blick nimmt, habe ich mit ihm im August gesprochen. Giorgia Melonis Wahlsieg hat in den einschlägigen Medien für ziemlichen Aufruhr gesorgt, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es hieß sehr schnell, die Italiener hätten eine Postfaschistin gewählt. Das war der Ausdruck, mit dem sie belegt wurde. Jetzt ist sie knapp ein Jahr im Amt. Die Aufregung hat sich etwas gelegt, vor allem auch, weil sie auf internationalem Parkett gar nicht aneckt und gar nicht für Aufregung sorgt, weil sie gar keine Fehler macht, großartig. Es bleibt aber bei der Kritik an ihrer innenpolitischen Agenda. Und die Kritik bezieht sich auf drei wesentliche Punkte. Das eine ist ihre Haltung zur Abtreibung, die LGBTQ+-Gemeinschaft und als letztes ihre Einwanderungspolitik. Was können Sie uns erzählen über Giorgia Melonis Haltung zur Abtreibung?
Bei der Abtreibung hatte die Giorgia Meloni eine persönliche Stellung, die nicht nur politisch ist. Es ist eine persönliche Geschichte, aber ich werde sie sowieso erzählen. Wenn seine Mutter von ihr schwanger geworden ist, ihr Vater hatte die Familie verlassen. Und alle haben den jungen Frau empfohlen, abzutreiben. Und sie hat sich irgendwie überreden und sie ging abzutreiben. In den letzten Minuten, sie hat gesagt, zum Teufel alle, ich will mein Kind behalten. Und dann ist Giorgia Meloni geboren worden. Das natürlich hat einen großen Einfluss auf die Tochter gehabt habe. In diesem Fall glaube ich, sie hat nicht eine politische Stellung, sie hat eine moralische und persönliche Stellung.
Hat das trotzdem einen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie Politik macht? Also gibt es Initiativen, in denen sie Frauen mehr unterstützt oder vielleicht auch Pro-Life-Initiativen unterstützt in Italien, die etwas gegen Abtreibung unternehmen?
Im Moment schwer zu sagen. Sie schätzt wahrscheinlich, dass die Frage der Abtreibung nicht auf der Tagesordnung steht. Und es gibt in Italien nicht eine Mehrheit, um das jetzige Gesetz zu verändern. Sie konnte vielleicht daran denken, mehr Unterstützung für die Frauen heißt weniger Abtreibungen. Und darüber kann man viel mehr machen. Aber diesen Gang hat sie noch nicht genommen. Ich weiß nicht in der Zukunft, was sie tut, aber bisher sehe ich keine großen Neuheiten. Das einzige Neue ist, dass alle die Initiativen, die einige nehmen wollten, um die Abtreibung zu erweitern, die sind gestoppt worden.
Wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut von Ärzten, die bereit sind abzutreiben, ich habe da vor 2-3 Jahren mal einen Artikel zugelesen, dann stellt man fest, dass es in Italien einen richtig großen Mangel gibt an Abtreibungsärzten und viele Regionen, in denen gar keiner mehr abtreiben möchte, wo Ärzte das einfach überhaupt nicht mehr machen wollen. Was glauben Sie, sind dafür die Ursachen, dass das in Italien so ein besonderes Phänomen ist?
Eine erste Ursache ist, dass es ist nicht nur eine italienische Sache. Ein Arzt, der Abtreibungen macht, er sieht, dass was zerbrochen wird, ist ein Kind. Ein ganz kleines Kind, ja, aber doch ein Kind. Zumindest in vielen Fällen natürlich, wenn in den ersten Wochen der Schwangerschaft nicht. Aber später, ja, man sieht das. Und man kann nicht sagen, ich bin bereit, Abtreibungen zu machen bis zum 12. Woche und nicht später. Und sie wollen das nicht. Ja. Es ist menschlich. Ein zweiter Grund ist vielleicht, dass wir eine große Tradition von Heiligen unter den italienischen Ärzten haben. Von Heiligen und von Katholiken, die großartige Ärzte gewesen sind. Einige der besten und vielleicht die meisten großen italienischen Wissenschaftler in diesem Bereich, die waren Katholiken. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf ihre Schüler gehabt. Die Kraft des Beispiels.
Ja, das stimmt wohl. Das, Kann ich mir gut vorstellen. Das macht sehr viel aus. Nochmal einen Blick auf die italienische Familienpolitik. Ich erinnere mich an eine Rede, die ich gehört habe von Giorgia Meloni, ich glaube in Verona beim Weltfamilientreffen, wo sie sehr, sehr klar und deutliche Worte gefunden hat darüber, was Familie ist und warum sie schützenswert ist. Gibt es da irgendwelche Initiativen?
Etwas. Über die ökonomische Unterstützung für die Familie ein Anfang und viele Versprechungen. Stellen Sie mir diese Frage in einem Jahr und ich werde Ihnen eine bessere Antwort geben.
Ja, das wäre schon mal schön, weil ich frage auch deswegen danach, weil wir ja wissen, dass in funktionierenden Familien gibt es keine Abtreibung. Da findet man immer eine Lösung irgendwie für das Kind. Das kriegt man auch noch durchgezogen. Und das ist.
Wissen Sie, ich bin ein Mann. Ich weiß, dass es ein Defekt ist, aber ich kann damit nichts anfangen. Aber ich stehe dem Welt der Frauen sehr nahe, weil ich nicht nur eine Mutter und eine Frau habe, aber auch zwei Schwestern, vier Töchter. Und ich bin den Frauen meiner Familie sehr nahe gestanden zur Zeit der Schwangerschaft, ganz besonders meiner Kinder. Mhm. Und ich weiß, dass eine Frau in der Zeit der Schwangerschaft braucht irgendwie durch die Familie umwoben zu werden. Es ist eine Zeit, wo sie an vieles denkt, an seine Konflikte mit der Mutter. Sie braucht sich mit der Mutter zu versöhnen. Die Mutter soll bei ihr stehen und ihr sagen, das ist nicht so schwierig, das habe ich gemacht, das kann er nur auch machen. Sie braucht den Mann, der ihr nahe steht und ihr versichert, nein, du bist jetzt mir viel schöner als früher. Ich werde dich nicht verlassen. Sie braucht sogar einen Vater, der sich um die Kinder kümmert, wenn sie schon Kinder hat. Es ist nicht so sehr das Geld ist wichtig, aber man kann einschätzen, dass 20-25% der Abtreibungen in Italien aus ökonomischen Gründen gemacht werden. Die große Mehrheit aus psychologischen Gründen. Mhm. Die Frau ist allein, fühlt sich allein, fühlt nicht eine genügende Unterstützung, sie fürchtet sich. Ja. Und sie hat gute Gründe, sich zu fürchten. So viel mehr sollte gemacht werden, um die Frauen zu unterstützen. Und es ist schwierig, die Frauen zu unterstützen, ohne die Familie in Betracht zu ziehen. So, Familienpolitik ist die beste Abtreibungspolitik.
Ja, das stimmt. Das denk ich auch. Jetzt gibt es ja neue Formen von Familien. Und gerade die LGBTQ+-Gemeinschaft strebt dahin zu sagen, ja, wir wollen auch Eltern sein, also sei es jetzt über Leihmutterschaft oder über andere Wege. Da ist die Giorgia Meloni, soweit ich weiß, mit einem Vorhaben etwas angeeckt, als es um die Anerkennung von Kindern homosexueller Paare geht.
Das ist das Problem der Leihmutterschaft. Wir haben jetzt einen Gesetzesvorschlag gegen die Leihmutterschaft. Nicht nur gegen die Leihmutterschaft in Italien, sondern allgemein. Das heißt, die Italiener können, es ist ein Verbrechen für die Italiener, eine Leihmutterschaft zu haben, auch in Kanada oder irgendwo. Über diesen Punkt ist sie sehr entschieden. Ich will sagen auch, dass wir müssen mit großer Aufmerksamkeit auf das schauen, was in der Welt der Homosexuellen passiert. Wenn ich jünger war, die Homosexuellen wollten nicht heiraten. Die Ehe galt als eine mittelalterliche, katholische Sache und die sexuelle Befreiung hieß, dass der Sex zu allen moralischen Verpflichtungen entzogen werden sollte. Jetzt viele Homosexuellen wollen heiraten. Sie wollen den Sex in einer persönlichen Beziehung einfügen. Es kann natürlich nicht die Ehe sein. Ich weiß nicht, was die Kirche tun sollte. Aber das ist interessant. Man sollte mit ihnen reden. weil es ist ein, meines Erachtens ein Fortschritt. Nicht bis zum Guten, aber in die Richtung des Guten. Und wir sollten eine Weise finden, um dies zu sagen.
Also als den Fortschritt sehen Sie darin, dass die Paare sich enger zusammenfinden?
Früher die Idee war, der Sex braucht nicht in einer persönlichen Beziehung eingefügt zu werden. Jetzt, sie wollen nicht mehr nur Sex ohne persönliche Beziehung, sie wollen Sex mit einer persönlichen Beziehung. Das ist eine Annäherung. Und das ist irgendwie positiv für die homosexuelle Gemeinschaft. Soll die Kirche dies anerkennen? Mit dem Sakrament der Ehe, das ist unmöglich. Aber es ist besser für einen Homosexuellen, in einem Paar zu leben, als mit irgendjemandem zu schlafen. Moralisch, das ist ein Fortschritt.
Jetzt ergeben sich natürlich aus einer solchen stabilen Beziehung auch Wünsche. Also in dem Moment, wo ein homosexuelles Paar eben sagt, ja, wir möchten auch heiraten, wir möchten eine gewisse Rechtsform dem ergeben, kommt der nächste Anspruch und das ist dann eben auch der nach einem Kind. Wie bewerten Sie das?
In Italien, ein berühmter Politiker und Homosexueller, hat ein Kind bekommen durch Leihmutterschaft. Und alle haben ihm gratuliert. Ich habe ihm auch gratuliert, wegen dieses neuen Lebens. Und viele Glückwünsche dem Kind gemacht. Ich habe aber hinzugefügt, aber irgendwo in der Welt, es gibt jetzt eine Mutter, die ohne sein Kind geblieben ist. Und es gibt ein Kind, der ohne seine Mutter geblieben ist. Und das ist ein Trauma für beiden. Die Mutter kann sagen, nein, das ist nicht wahr, ich bin glücklich, aber das ist nicht wahr. Und jemand, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, weiß das. Und für das Kind, das ist, man hat eine Weise gemacht, um ihn adoptieren zu können. Aber ein Weise zu sein, das ist ein Trauma. Natürlich, wir hoffen mit der Hilfe der Gnade Gottes, dass dieses Trauma überwunden wird. Wir machen die besten Wünsche dafür. Aber haben wir das Recht, einem Kind dieses Trauma einzufügen? Niemand hat mir eine Antwort erteilt.
Ja, kann ich. Das kann ich mir vorstellen. Auf europäischer Ebene sind das Dinge, die sehr massiv forciert werden. Also wenn ich mir so die Gesetzgebung gerade in dem Bereich anschaue, was Leihmutterschaft betrifft, was aber auch Abtreibung betrifft, dann werden wir überzogen mit Entschließungsanträgen aus Brüssel, mit verschiedenen Berichten, so wie im letzten Jahr beispielsweise der Matic-Bericht, in denen immer wieder da eine große Liberalisierung gefordert wird, ohne dass es dafür eigentlich eine Rechtsgrundlage gäbe, weil es eigentlich in die Zuständigkeiten der einzelnen Länder geht.
Manchmal scheint, dass das Europäische Parlament nicht fähig ist, die eigenen Kompetenzen auszuüben und versucht hingegen, sich andere Kompetenzen einzueignen, die ihm nicht angehören. Weil die Familienpolitik ist ganz und gar Kompetenz der Mitgliedstaaten. Darüber kann der Europäische Rat entscheiden, nur mit Einstimmigkeit. Das heißt, jedes Land bleibt in diesem Bereich souverän. So, ich verstehe nicht, warum sich das Europäische Parlament mit solchen Sachen Zeit verschwendet, die ihm nicht angehören. Und ich weiß nicht, ob das kommende Parlament noch eine Mehrheit für solche Sachen haben wird.
Ja gut, wissen wir auch nicht. Ich meine, es wäre natürlich, also was mich so ein bisschen frustriert ist, dass ich sehe, dass die EVP-Fraktion, die es eigentlich besser wissen müsste, immer wieder bei solchen Entschließungsanträgen, ich sag mal, so wie bei Matic beispielsweise, falsch abstimmt. Und so ein bisschen der Eindruck entsteht, die Abgeordneten wissen gar nicht, worüber sie da abstimmen. Also sie sind überhaupt nicht informiert. Und dadurch entsteht so eine gewisse Frustration auch mit Europa. Das war ja auch etwas, was, glaube ich, Giorgia Meloni ziemlich deutlich formuliert hatte. Wo sehen Sie denn die Zukunft Italiens in Europa oder Deutschlands in Europa?
Giorgia Meloni pflegte zu sagen, weg von Europa. Ich habe ihr gesagt, nein, wohin gehen wir? Wir sind schließlich Europäer. Du sollst hingegen sagen, wir wollen mehr Europa, aber ein besseres Europa. Weil wir haben einen großen Kampf für Europa geführt und sind am Ende geschlagen worden. Wir wollten die christlichen Werte in der Verfassung haben, wir haben sie nicht gekriegt. Wir wollten eine Verfassung haben, wir haben keine Verfassung gekriegt. Und das Europa ist das Europa der Bürokratie geworden, einerseits, und der nur individuellen Rechte, der Rechte ohne Pflichten. Aber die Pflichten sind die Rechte der Schwachen, der Armen, der Gemeinden, der Nationen und so weiter. Aber diese Etappe in der europäischen Geschichte neigt meines Erachtens dem Ende zu. Wir haben große Krisen gehabt, die Finanzkrise, die Covid-Krise, die Krise des Krieges in der Ukraine. Und wir sind gezwungen worden, jenseits des Vertrags von Lissabon zu gehen. Es kommt die Zeit, wenn wir neu daran denken wollen, ob wir ein europäisches Volk begründen wollen. Und ein europäisches Volk braucht Werte zu haben, muss eine Kultur haben. Das, was wir damals machen wollten, wenn wir geschlagen worden sind. Vielleicht gibt uns eine Geschichte, eine zweite Gelegenheit.
Wäre schön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Wunderbar. Dankeschön.
Europa braucht gemeinsame Werte, um bestehen zu können. Ohne eine Besinnung auf diese gemeinsamen Werte ist ein geeintes Europa überhaupt nicht denkbar. Und diese Werte sind sicher eine Rückbesinnung auf die Demokratie, auf die Menschenrechte, aber auch auf die Nationalstaatlichkeit, die jedem Land in Europa ein Recht auf Bewahrung der eigenen Kultur und Sprache garantiert. Werden diese Grundlagen in Frage gestellt, so kann Europa nicht bestehen. Es kann keine Einigung mehr geben. Früher war das mal alles ziemlich einfach. Da war schlichtes Christentum, zu dem sich eine Mehrheit der Europäer bekannte, der gemeinsame Nenner in der Politik. Mit was für einem Lied schließt man also einen Podcast, der italienische Politik und Europa zum Thema hat? Natürlich mit einem italienischen Siegeslied beim Eurovision Song Contest. Heute also Toto Cotugno, der erst kürzlich verstorben ist, mit seinem Erfolgstitel Insieme, zusammen, gemeinsam. Unite, unite Europe. Vereinige dich, Europa. Insieme, unite, unite Europe.
Io e te sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, Europe. Io e te sotto lo stesso cielo, insieme. Unite, unite, Europe. Europa.
confini. Io e te sotto gli stessi ideali.
Tonight.